Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Mai-Ausgabe 2025. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich begrüße euch zu einer neuen Folge. Das hier ist der Fahrradpodcast, in dem es um Fahrräder und die Menschen geht, zu deren Leben Fahrräder untrennbar dazugehören. Aber es geht hier auch um Kuchen und, wie mir in den letzten Tagen klar wird, immer öfter auch um Vögel oder Pflanzen. In der letzten Folge habe ich etwas zur alljährlichen Bärlauchblüte hier in Leipzig erzählt und die ist gerade ziemlich auf dem Scheitelpunkt. Ich habe es erst vorgestern überprüft und fast gleichzeitig ist mir am Wochenende aufgefallen, dass wir uns mitten in der prallen Rapssaison befinden, als ich mit einem meiner Lieblingsräder, das zufällig gleich zwei Sättel hat, unterwegs gewesen bin. Ich bin in wirklich jedem Frühling überrascht von dieser krass knalligen Farbe auf den Feldern und in dem Zusammenhang fällt mir auch gleich der tiefrote Mohn ein. Ich glaube, der ist noch nicht so weit, aber den finde ich auch total gut. Am Wegesrand oder auf Wiesen, da gibt es manchmal so Flecken, auf denen sich richtig viel Mohn sammelt und ich frage mich dann manchmal, ob den jemand ausgesät hat. Und wenn ich nicht mit dem Rad unterwegs bin, sondern mit dem schnellen Zug, dann habe ich eine bestimmte Stelle, an der ich nach dem Mohn schaue. Auf der ICE-Strecke zwischen Leipzig und Erfurt gibt es diese lange Brücke übers Unstruttal. Und dort hat man für einen kurzen Moment freien Blick nach Süden. Und zur Mondzeit sieht man dort eine richtig große Fläche in der Ferne, so in Richtung Freiburg an der Unstrut. Da ist in jedem Jahr ein riesiger roter Fleck und der sieht ziemlich krass und, wie ich finde, ziemlich schön aus. Schaut da gerne mal aus dem Fenster, wenn ihr dort unterwegs seid und wenn ihr den Mond seht. Dann freut ihr euch ja vielleicht auch ein bisschen so wie ich. Und jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, was das alles mit dem Fahrrad zu tun hat. Und da sage ich, selbstverständlich eine Menge. Denn eine der wichtigen Aufgaben meiner Räder ist, dass sie mich rausbringen in die Landschaft. Und ich weiß, dass es vielen von euch mit euren Rädern genauso geht. Eines der besten Werkzeuge für solche Landschaftserfahrungen ist für mich das Gravelbike. Und wenn es einen Fahrradtrend gibt in den letzten Jahren, der mich persönlich ähnlich freut wie Bärlauch, Raps und Mohnblüte, dann ist es die vitale Entwicklung des Gravelbikes. Ich traue mich gar nicht zu sagen, wann da wirklich Blütezeit ist. Vielleicht gibt es da ja auch sowas wie Jahreszeiten und immer neue Blühphasen. Auf jeden Fall gibt es in dieser Entwicklung immer wieder Überraschungen, denn das Verständnis davon, wie so ein Gravelbike aussieht und was es kann, das ändert und entwickelt sich immer weiter. Und manchmal wird man auch ein bisschen überrascht, wo so ein Gravelbike herkommt, wo es erdacht und vor allem gebacken wird, wenn es aus einem Ofen kommt. Und genau darum geht es in dieser Ausgabe. Kommt mal mit.
Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
In der Fahrradwelt gibt es sowas wie ungeschriebene oder auch unbewusste Gesetze. Das sind Dinge, die eben so sind, wie sie sind, die man irgendwie für wahr hält und eher selten systematisch hinterfragt. Zum Beispiel, Radfahren im Gelände macht Spaß. Wer will das schon bestreiten? Oder auch, verschieden große Menschen brauchen verschiedene Rahmenhöhen, aber sie kommen mit einer Laufradgröße zurecht. Warum denn auch nicht? Oder auch, Carbonrahmen in Serie kommen aus Asien, was anderes ist wirtschaftlich nicht machbar. Aber stimmt das überhaupt? Und wenn ich so frage, gibt es mindestens ein Aber, und darum geht es natürlich in dieser Ausgabe. Die Firma All Ahead Composites stellt unter der Marke Bike Ahead Composites Fahrradkomponenten aus Carbon in Veitshöchheim bei Würzburg her. Am bekanntesten sind sicher die charakteristischen 6-Speichen-Laufräder der Marke. Es gibt aber auch Lenker, Sättel, Sattelstützen und demnächst einen Gravelrahmen. Der soll The Superfast heißen und ist mit Hilfe der Community entwickelt worden und darüber spreche ich mit Henry Lesewitz. Er war mal bei der Bike, ist jetzt bei Bike Ahead fürs Marketing zuständig und wenn wir später noch Zeit haben, sprechen wir vielleicht auch über seinen Wechsel. Erstmal geht es aber um Carbonrahmen made in der Nähe von Würzburg und ich sage Hallo nach München. Hallo Henry.
Ja, hallo. Schön da zu sein.
Henry, als profitorientiertes Unternehmen Carbonrahmen in Deutschland bauen, wie kommt man denn auf so eine Idee?
Ja, das ist so ein bisschen verrückt. Das kommt halt aus der Fahrradleidenschaft heraus vom Gründer. Christian Gemberlein, das ist halt so ein richtiger Fahrradfreak. Der ist sozialisiert in der Mountainbike-Szene in den 90er Jahren, wo es diese ganze Kultur gab, der Custom-Schmieden. Diejenigen, die erlebt haben, die wissen ja, was das für eine Strahlkraft hatte, diese Marken. Und ja, Christian wollte halt einfach nicht einsehen, dass man die Produkte, die man mit Herzblut entwickelt, am anderen Teil der Welt fertigen muss. Und wollte halt einfach wissen oder beweisen, dass das auch hier vor Ort geht. Und dann hat er die Firma gegründet.
Ja. Jetzt hast du über die 90er Jahre gesprochen und über diesen Spirit damals. Jetzt ist das ja eine Weile her. Ihr habt euch aber jetzt vorgenommen, den Rahmen aktuell zu bauen in Carbon und auch in Serie. Was ist der Hintergrund da? Macht ihr das, um möglichst viel Geld zu verdienen?
Nein, das ganz bestimmt nicht. Ja, der Hintergrund ist einfach, wie gesagt, die Vergangenheit vom Firmengründer, das ist halt alles so in der DNA drinne. Das heißt, Biker bauen für Biker, Fahrradkomponenten oder Fahrräder. Man fährt und man spürt genau, wie ein Fahrrad sein muss, was man vielleicht auch verbessern kann. Und ja, so ist halt die Firma entstanden und mittlerweile hat sie fast 40 festangestellte Mitarbeiter. Die ganzen Ingenieure sind auch alle Biker. Und ja, da geht es natürlich darum, nach den Komponenten, die es inzwischen ergibt vom Bike hält, jetzt auch ein Fahrrad auf die Beine zu stellen und zwar ohne Kompromisse. Und ein Kompromiss ist halt dann immer dann, wenn man, ja, also gerade eben, wenn man in die Carbonfertigung geht, das ist eine teure Angelegenheit. Da stecken hohe Entwicklungskosten drin, man braucht Formen, die Formen sind vor allem teuer. Deshalb geht es dann zumeistens über hohe Stückzahlen. Und durch diesen Manufakturgedanken, den wir halt haben bei Bike Ahead, haben wir nicht ganz so hohe Stückzahlen, können aber sehr, sehr individuell auf Kundenwünsche eingehen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund von diesem Projekt. So kam das.
Du erwähnst den Manufakturgedanken und ein bisschen niedrigere Stückzahlen. Was bedeutet das? Was heißt das in Stückzahlen, jetzt konkret in Zahlen?
Also einen Rahmen haben wir selber noch nicht gebaut unter dem eigenen Namen, aber wir fertigen für Firmen wie Stollbikes, Lastbikes, die Carbonrahmen schon seit vielen Jahren, auch für andere Hersteller, die nicht genannt werden wollen, die bei uns High-End-Rahmen fertigen lassen, entwickeln und bauen wir Rahmen. So gesehen gibt es da schon eine gewisse Erfahrung in dem Bereich und da dreht sich dann schon auch um mehrere hundert Rahmen im Jahr, die dort entstehen. Aber das sind natürlich nicht die Stückzahlen, die ein Hersteller wie Cube oder Canyon oder Specialized hat. Da geht es halt um tausender Zahlen, sage ich jetzt mal, die dort pro Jahr gebaut und ausgeliefert werden im High-End-Bereich. Also da sind wir schon weit davon entfernt.
Ja, jetzt mal so zum Verständnis für Leute, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben. Was brauche ich alles, um den Carbonrahmen herzustellen? Du hast den Formbau schon erwähnt, aber das ist ja sicher nicht alles.
Ja, das ist eine ziemlich faszinierende Sache. Das ist auch was, was dir keine KI irgendwie sagen kann, wie der perfekte Rahmen ist und wie genau der zusammengesetzt werden muss. Man muss sich vorstellen, das ist wie bei so einer Schneiderei. Da gibt es auch verschiedene Stoffballen und man entwickelt dann das Schnittmuster und wie soll das Kleidungsstück aussehen, welche Features soll es haben, Reißverschlüsse, Taschen, was weiß ich alles. Ja, und dann setzt man das halt Stück für Stück zusammen. Und im Carbon ist es halt so, es gibt halt verschiedenste Carbonfasern, verschiedenen Stärken und so weiter. Und so eine Carbonfaser, die ist ultra widerstandsfähig. Das heißt, man könnte an einer Carbonfaser, wir haben das mal ausgerechnet, so ein LKW eigentlich aufhängen, wie er auf der Autobahn rumfährt. Das kann die ab. Und es ist aber immer auf Zug, hat es dann halt immer die Kraft und die Stabilität. Und sobald ich da dran halt nach oben und unten ruttle, dann ist es halt, dann verrutscht das halt. Und das heißt, ich suche mir jetzt aus, wie soll der Rahmen sein? Kann ich mir komplett komponieren? Soll er vorne steifer sein? Soll er im Hinterbau ein bisschen federn und flexen? Und das hängt alles davon ab, in welcher Richtung ich quasi diese Carbon-Schnipsel in die Form lege und wie ich diese Layups, heißt das, überhaupt zuschneide. Welche Form haben die? Wo überlappen die sich? Wie viele Lagen kommen da übereinander an der einen oder anderen Stelle? Und so kann ich mir eigentlich den Rahmen nach meinen eigenen Forschungen komplett hinkreieren. Also das ist mal der erste Schritt. Und dann ist natürlich klar, dann brauchst du die Form. Da gibt es auch unterschiedliche Herstellungsverfahren. Bei uns sind es zwei Negativformen und dort werden dann halt die Lagen reingelegt. Es kommt dann zusammen die Form, dann wird es ausgebacken, 3 Stunden lang, kommt raus. Dann hat es natürlich dann das Harz rausgepresst durch den Druck, der da auch entsteht bei dem Backprozess. Autoklav nennt sich das Gerät, aber man kann auch sagen, es ist ein Backofen.
Da muss ich kurz nachfragen, Henry. Ich merke, du steckst im Thema, aber das Harz hast du jetzt so nebenbei erwähnt. Wir hatten also die Form, wir hatten die Faser, wir hatten den Ofen. Und was macht jetzt das Harz genau?
Ja, das hält dann einfach die Fasern zusammen. Also würde man jetzt halt die Fasern haben es ja wie so Bindfäden wäre das dann oder wie Garn. Als würde man jetzt halt ein Garn irgendwie in verschiedene Teile schneiden, dann hat man ja das alles in der Hand und es fliegt durcheinander. Und das hält das halt einfach zusammen, so dass es dann halt wie eine Lage ist. Das macht das Harz. Und das wird dann halt während des Backprozesses quasi, wird das flüssig. Und somit können sich dann die einzelnen Lagen und Layups optimal miteinander verbinden. Das wird verpresst. Und das ist dann wie aus 80 bis 100 Layup-Schnipseln, sage ich immer dazu. Die verbinden sich dann halt zu einer einzigen Einheit. Und nachdem es dann ausgekühlt ist, ist es dann quasi eins.
Und dann werden die verschiedenen Rahmenteile miteinander verklebt, oder?
Ja, so wird es dann oft in Asien gemacht oder ich sag mal fast immer. Das ist auch das Besondere bei uns, dass die Rahmen aus einem Stück entstehen. Das nennt sich so One-Piece-Monocoque und das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Also das heißt, sowohl Hinterbau als auch das vordere Rahmenprojekt, das ist alles eins. Das kommt als ein Stück aus der Form.
Also das klingt definitiv nach Manufaktur, weil das ja eine Person machen muss und wahrscheinlich ziemlich genau aufpassen, wie sie da die Fasern legt. Du hast es vorhin auch schon gesagt bei dem Rohr, ne? Dass man auch bei einem einzelnen Rohr schon gucken muss, wie man diese einzelnen Schnipsel da so anordnet. Jetzt kenne ich so, habe ich vor Augen so Bilder aus einer Rohrfertigung, wo zum Beispiel ein Metallrohr gezogen wird. So, ne? Das macht eine Maschine. Bei Carbon klingt es mir aber sehr nach Handarbeit und ist das auch ein Grund dafür, dass das am Ende so teuer ist in der Herstellung? Dass das ganz viel Handarbeit ist?
Das ist so. Also ich muss ganz ehrlich auch zugeben, dass ich selber ein großes Faible habe für Titanrahmen und Stahlrahmen. Und vor ein paar Jahren noch haben wir das immer so ein bisschen belächelt. Das Carbonrahmen haben wir mal so Joghurtbecher genannt oder so. So ein bisschen abwertend. Aber nachdem ich das erste Mal gesehen habe, wie sowas wirklich entsteht, ist mir klar geworden, wie viel Handarbeit da drin steckt und wie viel Know-how. Und das ist auch nicht so, dass derjenige Mitarbeiter das einfach so reinlegt und da einfach so in zwei Tagen eingelernt werden kann. Das ist halt ein Prozess von mehreren Monaten, wie der Mitarbeiter eingelernt wird dann auf zum Beispiel so einen Rahmen, dass er da alles wirklich präzise an die richtige Stelle legt. Also es ist wirklich Handwerk vom Feinsten.
Ja, klingt extrem spezialisiert, ne? Auch so ein Autoklav, kannst du uns eine Vorstellung geben, wie groß ist so ein Teil? Hast du vorhin gesagt, so, also Ofen könnte man ja jetzt denken, das ist gar nicht so groß, Ofen haben viele zu Hause. Und sollen ja auch schon in Deutschland Carbonlaufräder in Ofen entstanden sein, mal in den 90ern. Aber wie groß ist bei euch so ein Gerät?
Ja, da kann man sich schon irgendwie zu 5 reinsetzen, wenn man will. Natürlich nur, wenn er aus ist. Also schon groß, aber die gibt es natürlich auch in verschiedenen Größenordnungen. Ja, und da kommt dann halt je nachdem, also 3-mal am Tag wird er befüllt. Und da kommen dann nicht nur Rahmen rein, sondern alles gemischt, was so entsteht. Laufräder, Felgen, Sättel, Lenker, was wir machen. Und das wird dann da so reingepuzzelt. Und das hat halt alles dieselbe Zeit, wie es in dem Autoklav sein muss. Aber eben nochmal mit den Schnipseln, wie ich es immer nenne, wenn man das mal gesehen hat, sagen wir mal, die Einzelteile für so eine Felge, weiß nicht, das sind vielleicht so ungefähr 30 von diesen Schnipseln. Ein Rahmen hat ungefähr 80 bis 90. Das könnte man sich eigentlich alles in die Hosentasche knüllen. Und wenn man dann halt überlegt, dann wird da ein Rahmen draus, auf dem man dann sitzt und mit 80 Sachen irgendwo runterknallen kann, das ist schon ziemlich beeindruckend.
Ja, das klingt auf jeden Fall danach, als wäre da Präzision gefragt und vorsichtiges und bedachtes Arbeiten und auch vorher die Berechnung wahrscheinlich. Stelle ich mir auch ziemlich kleinteilig und so vor, dass es da sehr auf Präzision ankommt. Jetzt wollt ihr ein Gravelbike bauen. Seid ihr alles Gravelbiker?
Also das sind die meisten von uns schon, glaube ich. Aber das ist halt auch ein bisschen das Besondere. Die Produkte entstehen halt nicht an einem Reißbrett oder in einem Meeting mit Hilfe von Excel-Tabellen oder auf Grundlage einer großen Marktforschung. Jeder von den Ingenieuren, auch der Geschäftsführer oder andere Mitarbeiter, sind einfach Biker und die wissen, wie viel Spaß Gravelbiken macht. Und da war natürlich klar, so ein Gravelrahmen möchten wir auch gerne im Programm haben. Wir hatten letztes Jahr einen Hardtail-Mountainbike-Rahmen präsentiert. Der wiegt 794 Gramm in Größe M. Also ist wirklich wahnsinnig leicht, zählt zu den leichtesten der Welt. Hat auch bei den Magazinen Bestnoten bekommen in den Tests. Und das hat uns halt animiert. Mensch, komm, jetzt machen wir mal das nächste Projekt. Ein Gravelrahmen, aber es ist eben nicht nur der Rahmen, sondern das ganze Bike wird so als gesamtes System entwickelt. Also zu dem der Superfast gehört dann halt zumindest schon mal der Rahmen, die Gabel und das Cockpit. Das ist quasi ein Entwicklungsprojekt. Und dann haben wir dazu ja dann noch die Sattelstütze, Sattel, Laufräder. Also können wir ja schon fast in unserer Manufaktur ein komplettes Fahrrad bauen.
Jetzt entwickelt ihr das Rad nicht allein, sondern die Community darf mitentscheiden. Habt ihr selbst nicht genug Ideen?
Ja, zu viele Ideen. Also man sitzt dann halt in so einem Konferenzraum oder weiß ich, bei uns ist es manchmal so, dass wir uns abends einfach Pizza bestellen. Ja, und dann wird dann halt in der Werkhalle so ein bisschen an den Bikes geschraubt. Wir essen Pizza, trinken Bier und dann wird das halt beredet. Und da kommt aber eben auch schon raus, will man eigentlich ein Staufach dran haben an so einem Rad oder nicht? Und ja, da gibt es dann halt natürlich die unterschiedlichsten Meinungen dazu. Und dann hat man halt gesagt, okay, lass uns das doch nicht den Leuten überstülpen, sondern lass sie doch mitentscheiden. Also erstens mal hat es uns natürlich total interessiert Und der zweite Ansatz war natürlich, dass wir auch mal zeigen wollten, wie sowas entsteht und was wir überhaupt machen in der Firma. Viele haben ja keine Vorstellung von Carbonfertigung. Deshalb haben wir gesagt, was auch relativ, sag mal, einzigartig ist, das machen wir halt voll transparent und zeigen alles. Also jeden Entwicklungsschritt veröffentlichen wir in einem Blog auf der Website, auf unseren Social-Media-Kanälen. Also jeder kann das voll mitverfolgen, was da passiert und kann sich eben auch mit einbringen. Und es war dann auch tatsächlich so, dass wir dann gesagt haben, komm, wir machen halt die Umfragen für die wichtigsten, 8 wichtigsten Fragen, die sich da so stellen bei so einem Rad. Und ja, dann haben wir die Leute abstimmen lassen.
Das klingt so ein bisschen nach einer anderen Reihenfolge, ne? Du hast vorhin erwähnt, Ideen entstehen bei uns nicht in der Marktforschung oder nach der Marktforschung. Klingt für mich jetzt danach, okay, bei Pizza und Bier ist die Idee entstanden, wir müssen Gravelbike bauen und dann kommt die Marktforschung, dass man halt fragt, wie sollen wir es überhaupt machen?
Ja, so ungefähr. Also wie ein Rahmen gebaut wird, denke ich, haben wir schon gezeigt. Wie gesagt, die Rahmen von Stollbikes, die wir bauen, das sind ja auch Rennrahmen. Das sind Full Suspension Mountainbikes, Hardtail Mountainbikes. Die haben Bestnoten in den Tests, auch die von Last. So gesehen haben wir schon gezeigt, dass wir das können handwerklich. Aber natürlich muss erstmal das Konzept stehen. Es gibt ja nicht, was ist das perfekte Gravelbike? Das ist ja, das kann man so nicht sagen. Also da gibt es halt so viele Meinungen wie Leute wahrscheinlich. Jeder hat so seine eigenen Präferenzen und das lässt sich dann eben sehr, sehr schwer festlegen. Und das ist eben der Vorteil, dass wir das auch relativ schnell dann alles umsetzen können. Eine große Firma, die halt an 1000er Stückzahlen denkt und was ihn fertigen lässt, die müssen natürlich dann diese ganzen Sachen viel, viel langfristiger planen und haben natürlich dann nicht die Möglichkeit, auf individuelle Wünsche so einzugehen.
Bevor wir auf diese Details kommen, also worüber dann da zum Beispiel entschieden wurde und wie da so das Meinungsbild aussieht der Community, wollte ich dich trotzdem erstmal nochmal fragen, wer ist denn das überhaupt, diese Community? Weil das ist auch so ein Begriff, der ganz oft, ne, von ganz vielen Seiten verwendet wird, unsere Community, und sind das Follower auf Instagram oder sind das Leute, die bei euch abends zum Pizzaessen dazukommen, oder wie setzt sich das zusammen?
Ja, Community ist halt einfach so ein Begriff, irgendwie muss es ja heißen, ne? Aber eigentlich sind das alle Leute, die Lust haben, sich daran zu beteiligen und die man halt erreichen kann. Das heißt, uns kann man halt schreiben per E-Mail über die Website. Das kann jeder machen, der irgendwie auf das Projekt kommt oder einfach auf unserer Website ist und auf das Projekt stößt. Und dann natürlich klar die Social-Media-Kanäle, das bietet sich ja an, unsere Follower. Und dann werden natürlich auch Beiträge und Umfragen geteilt und erreichen dann halt wieder ganz neue Gruppen. Und ja, jeder, der sich daran beteiligen will und der Interesse hat an dem Projekt, und so im weitesten Sinne nennen wir Community alle Radfahrer.
Ja, kannst du sagen, welcher Kanal so der erfolgreichste war? Also habt ihr am meisten Mails bekommen oder ging es am meisten auf, weiß ich nicht, Insta zur Sache, oder kann man das nicht so genau ausdrücken?
Ja, das teilt sich ziemlich auf. Also wir haben ja Facebook und Instagram und dann auch den Blog auf unserer Website. Und ja, also lässt sich schlecht sagen, wo jetzt mehr reingekommen ist. Aber ich denke jetzt mal, die Kanäle auf Instagram und auf Facebook, die sind schon sehr, sehr wichtig.
So, dann sprechen wir mal darüber, was die Community hat entscheiden können oder mitreden können oder euch auch Inspiration liefern. Was sind denn so die Details, um die es da ging? Oder waren es auch mehr als Details?
Naja, das fängt schon mal damit an, was soll das denn überhaupt für einen Einsatzzweck haben? Weil Gravelbike, das ist so alles. Das ist so wie der Begriff Musik. Was ist Musik? Ja, Musik ist was, wo man dazu tanzen kann. Oder so könntest du sagen, was ist Gravelbiken? Das ist Fahrradfahren im Wald. Und inzwischen gibt es da halt so unterschiedliche Strömungen, die alle ihren Reiz haben. Also das fängt natürlich an bei diesen Ultrarennen, Atlas Mountain Race, wo man dann einfach eine Wahnsinnsdistanz am Stück einfach abkurbelt mit ein paar Taschen am Bike. Das geht hin, diese klassischen UCI-Gravel-Rennen, die ja quasi wie so Paris-Roubaix im Gelände sind. Oder soll es irgendwas sein für den Alltag, was ich so jeden Tag in allen Bereichen benutzen kann, also was möglichst variabel ist, vielleicht mit Schutzblechlösungen, die ich dann abnehmen kann, auch wenn ich dann immer sportlich fahre. Ja, soll es halt 35er Reifen haben, also so fast klassisch Cyclocross, so ganz sportlich und puristisch, oder sollen da sogar Mountainbike-Reifen reinpassen in den Rahmen? Und ja, ging es erstmal so drum, was will man eigentlich mit dem Bike machen? Und da war eigentlich dann ziemlich klar bei den Umfragen, dass die Leute sich so ein klassisches, leichtes, aggressives Race-Bike wünschen. Mhm. Und das haben wir schon gespürt, dass unsere Firma vielleicht eher für Race und für Performance steht. Aber das war dann halt nochmal so eine Bestätigung. Deshalb war das dann schon mal klar.
Ja.
Ein Race-Gravel-Bike.
Ja, ohne dass wir die anderen Eigenschaften, über die entschieden wurde, jetzt alle ganz kleinteilig alle besprechen. Da fehlt wahrscheinlich die Zeit zu, weil wir wissen, man kann auch über, weiß ich nicht, Einfach- oder Zweifachantriebe kann man ja auch abendfüllend sich unterhalten. Aber was sind so noch die Punkte gegeben, die es zu entscheiden gab?
Ja, eben, aber das war jetzt ein gutes Beispiel. Einfach und zweifach. Wäre es nicht irgendwie cool, wenn man beides sich aussuchen könnte und zwar jederzeit, ohne dass ich hinterher irgendwie so einen Sockel am Rad habe, der dann da irgendwie so wegsteht und mich optisch stört? Also haben wir beschlossen, wir machen das für beide Varianten. Und zwar so, ohne dass es keine optischen und keine funktionellen Kompromisse dann hat. Wir haben uns eine spezielle Lösung ausgedacht. Und dasselbe war jetzt auch zum Beispiel beim Tretlager geschraubt oder gepresst. Und da gibt es auch zwei Lager. Und das war so, naja, ausgewogen will ich es nicht sagen. Die meisten haben zwar gestimmt für ein eingepresstes Innenlager, weil es einfach leichter ist. Aber es vertrauen eben viele immer noch auf die geschraubten Lager, weil das halt so ein bisschen solider ist für die Leute. Und naja, und da haben wir eben gesagt, was machen wir jetzt? Haben wir lange diskutiert, haben gesagt, wir machen beide Lösungen. Man kann sich das dann aussuchen.
Ja, das heißt, dass die Rahmen sich dann am Ende in dem Detail unterscheiden können.
Dass man als Kunde halt bei der Bestellung sagt, ich möchte unbedingt ein geschraubtes Innenlager, dann bekommt er auch den Rahmen so. Oder dass er sagt, der will ein gepresstes Innenlager und dann kriegt er den Rahmen so. Und was den Umwerfer anbelangt, ist es dann sogar eine Lösung. Das kann ich auch nach dem Kauf dann immer noch mir entscheiden. Und durch eine Lösung, die gerade patentiert wird, jederzeit so oder so wieder hinrüsten.
Und du hast gesagt, man kann das nicht von außen erkennen. Habe ich dich richtig verstanden? Oder sieht man doch irgendwelche Anschraubpunkte?
Ja, das nee, sieht man in dem Fall nicht. Und das Gleiche war eben dann auch bei dem Thema Staufach, wo wir dann gesagt haben, also es wollten halt 81% ein Staufach. Also das ist halt ziemlich deutlich.
Da können wir noch dazu sagen, ne, was das ist. Also das ist was um irgendwie einen Riegel, einen Schlauch und so irgendwie Notwerkzeug irgendwie im Rahmen zu verstecken, ne?
Genau. Ja. Und das macht natürlich die Konstruktion aufwendiger, teurer. Das ist dann auch ein bisschen schwerer, dass der Rahmen dann wieder dadurch. Und da haben wir lange überlegt, machen wir es einfach komplett mit Staufach oder geht man nicht auch den Leuten die Möglichkeit, die sowas nicht brauchen oder wollen, eine Lösung ohne das Staufach. Und deshalb wird es das auch zum Beispiel dann optional geben. Also ich entscheide das, wenn ich den Rahmen bestelle, will ich mit oder ohne. Und da wurde jetzt eben auch noch so eine spezielle Lösung entwickelt mit einem herausnehmbaren Staufach, irgendwie ganz, auch ganz elegant. Ja, wie gesagt, du hast schon gesagt, über die Details kann man stundenlang reden.
Na, wegen mir gern. Also die ganz spannenden Sachen musst du uns nicht vorenthalten. Ich wollte nur ein bisschen vorbauen, weil ich weiß, dass wir da lange drüber reden können, dass wir jetzt nicht
weiß. Ja. Was ich damit sagen will, ist halt einfach, es gibt halt viele Sachen, die kann man so abfragen und stellt halt fest, es gibt für beide oder für drei verschiedene Richtungen Befürworter. Und dann haben wir versucht, das halt in den meisten Fällen so variabel wie möglich zu halten. Also dass man dann tatsächlich individuell sich entscheiden kann bei der Bestellung, will ich so oder will ich so.
Ja. Jetzt kann man das ja so grundsätzlich aus verschiedenen Richtungen betrachten. Ne? Man kann einerseits sagen, okay, cool, da können die Leute mitreden. Also die Marktforschung findet nicht vorher statt und dann entwickeln wir hier irgendwas geheim, sondern wir machen das irgendwie zusammen. Man könnte ja aber auch sagen, okay, wenn da so viele Leute mitreden, nicht, dass da einfach nur so ein Kompromiss rauskommt, ne? Ein schlechter Kompromiss, also der dann irgendwie nichts von beiden ist, der vielleicht ein bisschen konturlos ist. Wie verhindert ihr das, dass das passiert?
Ja, eben, wie ich schon gerade gesagt habe, dadurch, dass wir das so entwickeln, dass man dann einfach die Wahl hat, ohne dass ich einen Kompromiss einfach in Kauf nehmen muss. Und ein Thema zum Beispiel, was auch nicht einfach irgendwie festzulegen war, war das Thema Reifenfreiheit. Also ein klassisches Racebike, wenn man jetzt guckt, das hat dann halt 45 mm Reifen, das ist jetzt halt der Standard. Aber man hört, beobachtet natürlich auch, was passiert da draußen, was passiert was in der Community, wie wir es vorgenannt haben, gibt es immer mehr Leute, die sich halt noch breitere Reifen wünschen oder breite Reifen von 50 mm. Und ja, da hatten wir halt den ersten 3D-Druck von dem Rahmen, den konnte man dann schon zusammenbauen mit Teilen, um mal zu schauen, passt das alles, funktioniert das alles. Und haben halt festgestellt, 50er Reifen wird ein bisschen knapp bei dem Rad. Aber wir wollten ja trotzdem die Möglichkeit bieten, das dann trotzdem einzubauen. Also wurde der komplette Hinterbau dann nochmal neu konstruiert, sodass jetzt 50 mm safe reinpassen.
Ja.
Und das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass man sich dann schon so ein bisschen entscheiden muss. Da haben wir jetzt gesagt, 50 mm stehen wir dazu, das wollen wir haben, dass es modern in die Richtung geht. Deshalb hat man das gemacht. Und andere Sachen, ja, haben wir dann halt versucht, variabel zu halten oder wenn wir es dann gar nicht sinnvoll fanden,
ja,
haben wir das eben nicht umgesetzt.
Klingt für mich nach einer cleveren Entscheidung mit dem 50 mm. Ne? Jetzt spätestens nach dem Sea Otter, da sind plötzlich ein Haufen Gravelbikes mit irgendwie 2,1er Reifen oder sowas aufgetaucht sogar. Also das wird da sicher auch breiter. Bei dem, was du vorher gesagt hast, an zwei Stellen habe ich gedacht, okay, das könnte auch wieder was mit dieser Manufakturfertigung und Fertigung vor Ort zu tun haben. Also zum einen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mir bei einem anderen Großherrenhersteller, der in Asien fertigen lässt, aussuche, wie mein Tretlager verschraubt, verpresst wird und das wird dann für mich so gefertigt. Das ist schon irgendwie was, das da spielt euch dann das Vorortsein in die Hände, oder?
Das auf jeden Fall. Also wir können halt alles relativ schnell umsetzen. Wir hatten im September die Idee gehabt, das Projekt Superfast anzugehen. Dann am nächsten Tag haben wir direkt schon mal die Rahmennummer 001 ausgedruckt und die eingerahmt. Die hängt in der Firma so als Motivation und haben gesagt, bei der Eurobike, also im Juni, soll das Rad fahren und in Serie gehen. Das ist natürlich wahnsinnig ambitioniert und ein super kurzer Zeitraum. Und sowohl Formenbauer, also wir haben eigentlich alles im Haus, ne? 3D-Druckmaschinen, wo wir das dann diese ganzen Segmente ausdrucken können, in die Hand nehmen können, ausprobieren können. Der Formbauer, das ist auch alles nicht weit weg von der Firma, da könnte man, wenn man ein bisschen Sportliches hinradeln. Und das geht recht flott, ja.
Ja.
Aber eben, was dann nochmal so ein wichtiges Thema ist, ist, das eine ist so, gefällt mir ein geschraubtes Innenlager oder nicht? Oder möchte ich halt ein Staufach oder nicht? Viel wichtiger finde ich es ja zum Beispiel auch die Geometrie.
Die steht natürlich auch auf meinem Zettel.
Ja, genau.
Ich wollte vorher noch, du hast die Geschwindigkeit auch schon angesprochen, also da kommen wir auch noch drauf, auf diese sehr kurze Entwicklungszeit, aber ja, wenn ihr 3D-Druck im Haus habt, dann wie lange dauert das dann, so einen Hinterbau zu überarbeiten und zu sagen, wir geben hier mal noch ein paar Millimeter mehr Reifenfreiheit?
Ja, das kann schon in einer Woche passieren.
Mhm.
Das heißt, der Ingenieur setzt sich hin, konstruiert das um, lässt es ausdrucken und kannst da direkt ausprobieren, also das sind wenige Tage nur. Und das verblüfft mich auch. Also es war vor Weihnachten, stand das Fahrrad komplett zusammengebaut als 3D-Modell in der Firma.
Ja.
Das ist schon sagenhaft schnell. Also das ist ja...
Klingt auch nach
ein paar Monate.
Ja, klingt nach netten Weihnachten. Jetzt habe ich mich vorher gefragt, okay, oder man sieht ja auch auf dem Blog bei euch, ne, ein paar Punkte, wo halt entschieden werden konnte. Staufach hatten wir schon, Tretlager genannt, einfach, zweifach Antrieb, Reifenfreiheit, sowas. Aber habe ich mir gedacht, na Mensch, es gibt doch bestimmt auch Punkte, die werden nicht von der Community entschieden. Und Geometrie hast du jetzt schon angesprochen. So wie ich das verstanden habe, ist die Geometrie schon bei euch im Haus entstanden, oder?
Also die Geometrie vom Rahmen, ja. Aber wie sitze ich auf dem Bike? Das hat natürlich noch ein paar andere Komponenten. Das heißt, wie lang ist der Vorbau? Wie breit ist der Lenker? Und das ist eben auch eine Sache. Das Cockpit zum Beispiel, das Werkzeug dafür besteht aus über 60 Einzelteilen. Das ist so innovativ konstruiert, das Werkzeug, dass sich der Kunde nachher aussuchen kann, wenn er das Rad bestellt. Also der kann quasi alle angebotenen Cockpitbreiten und Vorbaulängen miteinander kombinieren. Und das macht keiner. Gestern stand ich zum Beispiel an der Ampel, da standen so zwei Radfahrer neben mir. Der eine mit so einem High-End-Rennrad von einer amerikanischen Marke und hat eben darüber erzählt, dass der Lenker ihm wohl zu breit wäre, aber dass sich das nicht lohnen würde, für ihn sich so ein neues, teures Cockpit zu holen. Also das ist ja wirklich viel Geld, kostet das. Und das haben wir eben, war uns ganz, ganz wichtig, dass wir das auf den Käufer zuschneiden können.
Ja, das heißt, mit das macht keiner, meintest du, dass man sich das Vorkauf aussuchen kann und dann das bekommt auch.
Ne? Ja, weil wenn ich mir jetzt für 10.000 Euro, 12.000 Euro ein Rennrad kaufe oder ein High-End-Gravel-Bike und das Cockpit passt nicht, also niemand tauscht das aus. Das ist dann halt einfach friss oder stirb. Und sowas wollen wir halt, wenn es geht, ausschließen. Und die Möglichkeiten haben wir auch durch die Manufakturfertigung, dass wir da die Möglichkeit geben, dass der Kunde das dann entscheiden kann vor dem Kauf.
Ja, oder ich kenne auch so Austauschgeschichten, aber dann natürlich gegen ordentlich Geld. Und mit Stunden in der Werkstatt, weil alles ist integriert und sowas. Okay, also man kann sich die Geometrie des Cockpits aussuchen, da gibt es also verschiedene Längen und Breiten. Gibt es Dinge, die man sich nicht aussuchen kann, die feststehen?
Ja gut, die Geometrie an sich, die steht dann fest vom Rahmen.
Mhm.
Der Rahmen wird auch nicht lackiert werden, weil bei uns sind keine Komponenten lackiert, das hängt damit zusammen, ja, das ist wie eine Art Visitenkarte ist, dass man die Oberfläche sieht, weil die so sauber gearbeitet ist und weil dadurch eben auch keine Lackierung nötig wird. Und das, was unnötig ist, das lassen wir halt weg. Lackierung ist dann wieder kratzempfindlich und bringt wieder mehr Gewicht. Also die Option wird es nicht geben, dass sich jemand das in einer Farbe bestellt. Und ja, was gibt's noch?
Was habt ihr für ein Schaltauge?
Ja, neueste Technologie, UDH, wird es geben.
Nicht schlecht. Habe ich vor wenigen Wochen mit deinem ehemaligen Kollegen Jens Klötzer drüber gesprochen. Inklingen bei Klötzer über UDH. Der hat auch gemeint, naja, wenn er sich ein neues Rad kaufen würde, dann würde er schon darauf achten, dass das natürlich auch UDH hat. Ein Thema, was bei Jens auch immer hoch im Kurs steht, das weißt du, ist die Aerodynamik. Und jetzt heißt euer Projekt Superfast. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wart ihr damit im Windkanal? Habt ihr es vor? Simuliert ihr Wind in eurer Entwicklung? Oder also spielt Aerodynamik eine Rolle?
Also Aerodynamik spielt schon eine große Rolle, auch bei der Entwicklung der Laufräder. Und wir werden in den nächsten Wochen wieder im Windkanal sein für ein anderes Projekt. Und sollte der Rahmen dann schon fertig sein als Prototyp, also wenn die Formen zu dem Zeitpunkt da sind und wir schon einen Prototypen haben, werden wir den bestimmt auch im Windkanal angucken. Aber ich aus der eigenen Praxis, ich bin auch begeisterter Gravelbiker und fahre viel, denke jetzt mal, dass das nicht das alles entscheidende Thema ist bei einem Gravelbike, Aerodynamik.
Mhm. Aber also ne, es steckt halt im Namen irgendwie drin und wird ja immer mehr Thema, auch bei anderen Herstellern.
Ja, das ist dann halt, wie kann ich die Kraft übertragen? Das heißt, Geometrie, wie sitze ich da drauf? Das Zusammenspiel, Steifigkeit und Komfort, Leichtbaugewicht und so, das hat ja alles was mit Superfast zu tun. Das ist ja nicht nur die Aerodynamik.
Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, ne, auf der Eurobike soll der Prototyp vorgestellt werden. Ihr habt Anfang September angefangen, also so ungefähr 9 Monate. Die da drinstecken, wenn ich mich nicht verrechnet habe, habt ihr in dieser extrem kurzen Zeit Möglichkeit zu korrigieren? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Prototypen habt und ihr fahrt den und ihr merkt, ah, hier müssen wir noch was machen, ist das mit möglich? Ist das mit eingeplant?
Ja, wir werden oft gefragt, was wiegt denn das Rad dann oder der Rahmen? Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das wissen wir noch nicht. Also wir wissen, dass er super, super leicht sein wird. Und wir haben Erfahrungswerte, wie so ein Rahmen ungefähr aufgebaut sein muss von dem Layups. Aber sobald wir die Form haben, werden diese Lagen halt reingelegt. Dann wird es der erste Prototyp gebacken, sage ich jetzt mal. Und dann kann man den auf den Prüfstand stellen und weiß auch, wie steif ist er, was wiegt er ganz genau. Dann werden den auch unsere Testfahrer bekommen. Wir haben ja so einen ganzen Pool von Testfahrern. Die werden ausgestattet und das sind alles Semi-Profis und sehr ambitionierte Fahrer, die auch Wettkämpfe fahren. Die geben uns Rückmeldung und dann ist natürlich jederzeit möglich, den Lagenaufbau zu ändern, an einer Stelle weniger Lagen reinzulegen oder andere und dort zu korrigieren. Und das ist dann so ein Prozess, der dann halt ein paar Wochen dauert, bis man dann das finale Layup hat von dem Rahmen und sagen kann, das ist es jetzt. Und dann weiß ich auch, wie schwer der genau wird.
Betrifft das auch die Gabel?
Auch die Gabel, ja. Da sind jetzt die Werkzeuge da. Die ersten Gabeln werden schon gerade gebaut. Und die kommen natürlich alle auf den Prüfstand und werden genau ausgewogen, angeguckt. Da gibt es auch dieses Nachjustieren.
Ihr macht das jetzt? Das klingt für mich danach, als würdet ihr das schaffen. Also, oder als wärst du zuversichtlich, dass ihr das schafft, dass ihr zur Eurobike den Prototypen da hinstellt. Wie geht's dann weiter? Mit welchen Stückzahlen plant ihr sowas? So, also Idee beim Pizzaessen ist ja das eine, ne? Aber es sind ja hohe Kosten drin. Was müsst ihr, wie erfolgreich muss das Ding werden für euch?
Also das hast du schon richtig gesagt, das ist nicht damit getan, dass ich den Rahmen jetzt fertig entwickle und dass der halt, jetzt haben wir das Stadion der Serie erreicht. Also der Prototyp soll übrigens nicht fertig sein zur Eurobike, sondern schon vorher. Zur Eurobike soll die offizielle Präsentation sein und dann soll eigentlich auch die Serienfertigung beginnen.
Okay, dann ja.
Genau. Aber wie ich es vorhin schon mal angedeutet habe, wenn der Ingenieur weiß, wie die Lagen in die Form gehören, dann weiß das der Laminierer noch lange nicht. Der muss eingelernt werden, was auch ein längerer Prozess ist. Die Produktionskapazitäten, die müssen eingeplant werden. Man kann jetzt nicht einfach 10 neue Laminierer einstellen. Das muss halt alles in den Produktionsprozess integriert werden, die Fertigung. Deshalb stellt sich jetzt für uns auch die Frage, wann starten wir jetzt auch die Vororderphase vielleicht? Wie wird das jetzt eigentlich alles in den Markt eingeführt? Also, dass es dann auch keine großen Auftragsstaus gibt, sondern dass das alles ins Rollen kommt, ganz flüssig. Und das sind die Herausforderungen für uns für die nächsten Wochen, das alles zu klären und zu besprechen und zu organisieren. Genaue Stückzahlen kann ich jetzt noch nicht so aus dem Stegreif sagen, aber das sind schon keine einzelnen Exemplare, sondern das ist dann schon eine echte Serie.
Ja, also du hast vorher, am Anfang des Gesprächs hast du von einer deutlich dreistelligen Zahl jetzt bei Rahmen gesprochen, die ihr für andere herstellt. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass es hier auch sich mindestens um einen ähnlichen Wert handelt. Oder also mit einem Dutzend,
ja. So in die Richtung wird es schon gehen, ja, so ist es gedacht. Allerdings wollen wir natürlich nicht an der Produktion der anderen Rahmen, die können wir dadurch natürlich nicht ausbremsen. Das muss ja dann alles trotzdem so genau weitergehen.
Ja.
Und das kommt ja dann obendrauf.
Vertrieb hast du eben schon genannt. Wird man das Rad klassisch im Fahrradladen kaufen können oder werdet ihr es hauptsächlich über die Webseite vertreiben oder ist das noch nicht so ganz klar?
Wir sind gerade mitten dabei, so ein Stützpunkt-Händlernetz aufzubauen. Das sind überall in Deutschland Partnerhändler, die das Sortiment dann da haben und die beraten dann, die haben auch ein Testmodell dann da, kann man sich draufsetzen, fahren und ja, das kann man halt alles über die Händler eben abwickeln. Man kann das Rad dann auch über die Website ordern und per Click und Collect bei diesen Händlern in Empfang nehmen. Die stellen dann nochmal alles ein und kontrollieren alles, dass alles passt von der Sitzposition und so weiter. Ja, oder eben die klassische Bestellung ganz schlicht über die Website, wird nach Hause geliefert. Und man kann sowohl als Rahmenset ordern oder halt als Komplettbike.
Und dann ist natürlich auch in diesem Zusammenhang mit Händler und Ordern und irgendwie seinen Rad in Empfang nehmen, der Preis sehr interessant. Habt ihr eine Idee, wo ihr rauskommen werdet? Kannst du das schon sagen?
Also das ist Pi mal Daumen schon relativ klar, aber noch nicht final kalkuliert. Ich kann den Preis aber noch nicht nennen.
Okay.
Das wäre jetzt noch ein bisschen zu früh, aber es wird sich an dem Segment High-End orientieren, aber nicht über dem Preis liegen von vergleichbaren Produkten oder Konkurrenzprodukten. Das haben wir jetzt auch gezeigt mit dem Mountainbike-Rahmen, The Frame, der deutlich günstiger angeboten werden kann als die Rahmen zum Beispiel von Specialized oder anderen.
Okay, das wäre eine Einordnung, die ich auch so ungefähr vorhatte. Ne? Also wir wissen ungefähr, was ein Specialized S-Works Rahmenset kostet. Wir wissen, was ein Envy Mock kostet. Von Open kommt jetzt was Neues. Also kommen verschiedene Rahmen in diesem Bereich. Und du sagst jetzt so, ungefähr wird sich das einordnen. Es wird also nicht drüber sein, bedeutend?
Also wir gucken schon, dass wir auch nicht nur attraktive Produkte bauen, die ja die einfach ausentwickelt sind und die handwerklich überragend gut gemacht sind. Sondern es muss natürlich auch vom Preis her was sein, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich da deutlich über Mitbewerbern liege. Am besten ist es natürlich, man liegt sogar einen Tick noch drunter. Also das heißt, man hat das Gefühl, man kauft jetzt hier wirklich ein richtig gutes Fahrrad zu einem wirklich fairen Preis.
Mhm. Aber wenn das möglich ist und den Rahmen in Veitshöchheim bei Würzburg zu bauen, zu backen, warum machen sowas dann nicht mehr? Also jetzt vielleicht nicht in dem Ort, aber der Großteil der Carbon-Serienfertigung findet ja in Asien statt. Warum machen das nicht mehr, zum Beispiel in Deutschland oder in anderen Ländern, die näher sind am Kunden?
Ja, das müsste man jetzt die einzelnen Firmen fragen, aber es wäre sicherlich nicht möglich, am Firmenstandort in Veitshöchheim jetzt aus dem Stand Tausende von Rahmen im Jahr zu fertigen. Das hat sicherlich auch was mit den Stückzahlen zu tun. Die Spanne vom Gewinn her ist bei uns auch nicht so hoch wie bei anderen Herstellern wahrscheinlich. Ich kenne jetzt natürlich die einzelnen Kalkulationen von den einzelnen Herstellern nicht genau. Aber das kostet natürlich schon alles sein Geld, das Firmengebäude, die Belegschaft und so weiter. Warum das nicht im großen Maße stattfindet, ja, also wie gesagt, das hat ziemlich was damit zu tun, dass unser Firmengründer diesen Enthusiasmus hat, das hier lokal produzieren zu wollen. In der Qualität. Aber das fängt da schon damit an, dass man, wie gesagt, diese Kapazität nicht unendlich erweitern kann, weil wie in anderen Branchen auch ist das Thema Fachkräftemangel natürlich auch in dem Bereich gegeben. Also man könnte jetzt wahrscheinlich nicht ohne weiteres 10, 20 Leute finden, die so einen Rahmen laminieren könnten.
Ja. Die Frage meinerseits ist natürlich auch ein bisschen naiv. Ne? Das kennen wir ja auch aus Berichten von den großen Firmen, wo Carbonrahmen gebaut werden. Das sind halt die Experten dort und das hat sich dort in den letzten Jahren, Jahrzehnten, hat sich das dort konzentriert. Aber Henry, wenn ich dich einmal dran habe, dann muss ich dich natürlich auch zu einem anderen Thema im Zusammenhang mit Carbonrahmen fragen, das ja auch wie so ein wenig hinterfragtes Thema irgendwie im Raum steht. Ihr kennt euch wahnsinnig gut mit Herstellung aus. Habt ihr auch Ideen in Richtung Recycling? Weil das ist ja noch so ein bisher mehr oder weniger ungelöstes Problem beim Carbonrahmen, ne?
Ja, da ist das Beste, ist natürlich das Thema durch Qualität zu lösen. Also einen Rahmen zu recyceln, das macht ja nur dann Sinn, wenn der Rahmen kaputt ist oder wenn man den gar nicht mehr gebrauchen kann. Also wenn ich jetzt sehe, ich kenne wenig Fahrräder, die irgendwie weggeschmissen werden, wenn sie nicht kaputt sind. Ein Fahrrad ist eigentlich was sehr, sehr Langlebiges. Deshalb ist durch die Verarbeitungsqualität ist schon mal der erste Schritt gegeben, da so in die nachhaltige Richtung was zu tun. Und auf der anderen Seite sind wir auch gerade an einem Projekt dran. Das ist ein Forschungsprojekt zusammen mit zwei anderen Firmen, wo wir ein Verfahren entwickeln, wo wir zumindest schon mal diesen Verschnitt, den es halt gibt bei den Carbonmatten, dass man den umwandeln kann in spritzbaren Kunststoff und dann wieder andere Produkte daraus fertigen kann, wie zum Beispiel Pedale oder irgendwas anderes.
Ja, ist das dann das, was man, ja, ist man dann das, was man Downcycling, glaube ich, nennt? Also man nutzt es nicht fürs Gleiche, wobei es ist ja nicht mal ein Produkt, was, es ist ja eigentlich Abfall, ne, der entsteht, den man dann weiterverwendet.
Ja, das ist Verschnitt, also in dem Sinne Abfall, und der wird dann halt nicht entsorgt auf Kosten von der CO2-Bilanz, sondern der wird dann halt wieder in ein anderes Produkt umgewandelt, was man dann wieder benutzen kann. Aber wie gesagt, ich versuche mir gerade vorzustellen, warum man jetzt so einen Carbonrahmen recyceln sollte. Also selbst wenn ich hier einen alten Colnago-Rahmen hängen hätte, würde ich nicht auf die Idee kommen, ihn recyceln zu wollen, solange wie er fährt.
Ja, nur würde ich behaupten, dass nicht mehr so viele alte Colnago-Rahmen im Umlauf sind, wie es mal gewesen sind. Ne? Und ein Colnago oder auch, sage ich mal, einen anderen Rahmen, den kann ich ja, also ein Stahlrohr kann ich einschmelzen oder das kann ich zum Recyclinghof bringen. Da kümmert sich jemand drum. Bei Carbon ist das ja durch das, was du vorhin beschrieben hast, die Faser wird mit dem Harz zusammen verbacken, ist das ja nicht so einfach. Beziehungsweise je nach Auslegung auch gar nicht so richtig möglich.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, die Herstellung von Titan ist auch unheimlich energieaufwendig. Und ihr sich dann so ein Rad, sage ich mal wieder, also immer, dass du dann als nachhaltig richtig bezeichnen kann, muss man auch eine ganze Weile damit fahren. Und ja, ich denke mal, da kann man ziemlich viel machen über den Nutzungszeitraum, wo man das Produkt nutzt. Und eben deshalb eben auch dieses Thema Custom mit reinzunehmen in dieses Thema Serienfertigung. Je besser so ein Rad passt und je besser es produziert ist und auch hält und nicht kaputt geht, desto besser ist es dann auch für die Umwelt.
Ja, da kann ich auf jeden Fall was mit anfangen, ne? Dass ein gut passendes Rad und ein clever ausgedachtes Rad, ein clever konstruiertes Rad, dass das lange Spaß macht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Jetzt bist du dabei, und um das nochmal aufzunehmen, lange bist du jetzt da ja gar nicht dabei bei diesem Projekt, weil das gibt es seit letzten September. Ihr seid da sehr schnell. Was ist denn in dieser Zeit für dich an diesem Projekt das Schönste und was ist so das Nervigste daran?
Ja, das Schönste ist halt, sowas entstehen zu sehen wie so ein Baby halt. Also wenn aus so einer Idee was Greifbares wird, zuerst in Form von einem 3D-Druckteil, wo man zum Beispiel das Staufach mal rein rausziehen kann, probieren kann und feststellt, Mensch, die Verschraubung, die ist noch nicht so schick, da müssen wir was Neues machen. Und dann zu sehen, eine Woche später, zwei Wochen später, Mensch, jetzt ist das überarbeitete Teil da und jetzt ist alles schick. Und dann bildet sich da Stück für Stück und Part für Part so ein komplettes Rahmenset raus. Und neulich habe ich das komplett zusammengeschraubte 3D-Modell sogar mal in den Wald geschoben und habe mal ein Foto gemacht. Das sah wirklich aus, als wäre ich da auf einer Bike-Tour. Das macht schon Spaß. Was dann, wie gesagt, die Herausforderungen sind diese Produktionskapazitäten zu planen, die terminliche Planung, wann sind die Formen denn jetzt wirklich da, wann können wir loslegen mit dem Laminieren, klappt das mit dem Serienstart, wie macht man das mit der Präsentation, wie wird der Preis kalkuliert und. Also das sind dann halt eher so trockene Sachen, die es in jeder Bikefirma wahrscheinlich gibt, aber eben diese Art von Entstehung zu sehen, das ist da wirklich einzigartig bei dem Projekt.
Also alles irgendwie so Sachen, die nicht so nah am Produkt sind.
Richtig, genau.
Henry, das war bis jetzt schon ein ziemlich interessantes Gespräch, ziemlich coole Einblicke in das, was ihr da macht. Aber es gibt natürlich einige Leute, die deine Stimme kennen, zumindest deinen Namen kennen und wissen, dass du auch schon mal was anderes gemacht hast, und das ziemlich lang. Du bist mal bei der Bike gewesen, du bist auch Bike-Chefredakteur gewesen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kommt Henry Lesewitz von der Bike zu Bike Ahead?
Ja, ich hatte beschlossen, den Weg bei Bike für mich zu beenden, weil sich die Art der Medienarbeit ziemlich verändert hat in den letzten Jahren. Sehr, sehr Internet fokussiert, und das bedeutet dann auch, dass man sich Algorithmen unterwirft. Es ist sehr, dass Quantität oft vor Qualität geht, und wollte mich verändern. Wusste aber auch nicht, was ich tue, und bin ganz, ganz offen mal so ein bisschen durch die Welt gegangen. Und kam halt mit dem Gründer Christian Gemberlein von Bike Ahead ins Gespräch und habe dort eben festgestellt, dass dieser Geist dieser Zeit, die mich halt zutiefst geprägt hat als Mountainbiker, also diese Zeit, die halt in den frühen 90er Jahren geherrscht hat in der Bike-Branche, dass dieser Spirit halt bei der Firma irgendwie noch da ist und dass man den da richtig spüren kann, und habe gedacht, Mensch, das probiere ich mal. Wusste auch nicht, was man genau alles machen muss als Marketing-Mensch, so ein bisschen grob kannte ich es natürlich. Ja, bin da offen reingegangen, und diese Projekte, über die wir gerade geredet haben und andere, das macht mir natürlich richtig Spaß.
Mhm. Wir haben hier vor einer Weile in diesem Podcast 10. Geburtstag gefeiert und anlässlich dessen haben wir mit vielen anderen Menschen gesprochen, die Fahrradmedien machen oder gemacht haben. Unter anderem auch mit Uli Stanzio zum Beispiel über die Geschichte der Bike. Den Link habe ich dir auch geschickt. Mhm. Und natürlich interessiert mich jetzt auch, wenn ich dich einmal hier dran habe, dein Blick auf dieses Thema Fahrradjournalismus, um das es da in dieser Serie gegangen ist. Und ich verlängere die jetzt hier mal noch um ein paar Minuten einfach, nehme mir die Freiheit. Du hast da einige Erfahrungen gemacht, klang jetzt auch schon ein bisschen durch. Wie entwickelt sich der Fahrradjournalismus? In welche Richtung? Und siehst du da was Negatives, aber siehst du vielleicht auch eine positive Richtung, die es da geben kann? Oder was ist dein Blick darauf? Weißt du, worauf ich hinaus will?
Ich weiß genau, worauf du hinaus willst und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Begriff Journalismus, ich habe ja Journalismus richtig gelernt bei einer Tageszeitung, mit dem ganzen Ethos, der da dran hängt und so weiter, und wenn ich das ausgehend davon betrachte, stellt sich für mich die Frage, ob es sowas wie Journalismus, der einen Presseausweis verdient, überhaupt noch gibt in dem Bereich. Gerade in meiner Funktion als Marketingverantwortlicher habe ich ja viel mit Medien zu tun und treffe ganz, ganz oft auf einfach Mauern, die man nur einreißen kann mit Geld bündeln. Also das ist egal, ob man jetzt auf Leute trifft, die im YouTube-Bereich unterwegs sind oder ob das wirklich so inzwischen sogar klassische Medienhäuser sind. Und Journalismus ist ja für mich absolut unabhängig. Und das findet man höchstens doch vereinzelt. Und das bedauere ich sehr. Weil ich finde auch für so eine Gesellschaft sind unabhängige Medien unheimlich wichtig. Und im politischen Bereich ist das richtig wichtig und ganz entscheidend. Und man kann sich die Frage stellen, ob es überhaupt sowas wie echten Journalismus im Fahrradbereich braucht. Ich meine, da geht es halt um Fahrräder. Und ist man da nicht in der Community oder auf so Social-Media-Kanälen irgendwie besser aufgehoben? Ja, ist schwierig. Also wie gesagt, ich bedauere es, dass es keine wirklich unabhängige Berichterstattung mehr gibt, sagen wir mal zu 95%. Aber der Vorteil wiederum ist, dass jeder jetzt die Möglichkeit hat, über seine Erfahrungen irgendwie zu reden, sich auszutauschen, seine Welt zu zeigen. Social Media ist da das Stichwort. Und wenn man da seinen Kanal gefunden hat oder seine Kanäle, die einen inspirieren, dann findet man da wiederum ganz neue Welten. Und solange wie es dann nicht um kommerzielle Sachen geht, sind die ja auch oft ganz ehrlich gemacht. Und das ist wiederum das Schöne daran, so gesehen. Licht und Schatten sind immer irgendwie zusammen.
Ja.
Man kann nicht sagen, irgendwie ist es nur so oder so.
Du klingst schon so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich desillusioniert sagen soll, aber eine gewisse Enttäuschung ist da schon zu spüren. Ich will nebenbei sagen, dass natürlich, also dieses Gespräch hier stattfindet, ohne dass hier irgendwie Geld geflossen ist oder irgendwas. Oder dass Henry mir irgendwas versprochen hätte. Ich habe mich einfach bei Henry gemeldet, weil ich dachte, das ist ein cooles Thema. Da müssen wir mal drüber sprechen. Aber hier soll es gar nicht um uns gehen. So, ich kann mit einigen Punkten, die du nennst, so ein bisschen was anfangen. Aber ich sehe andererseits auch schon ein paar YouTube-Formate zum Beispiel, die ich sehr interessant finde, die auch unabhängig sind, denen ich das auch abnehme. Und manchmal denke ich mir auch so, es muss doch ein, also es gab vor 20 Jahren und vor 30 Jahren gab es einen Bedarf an oder ein Verlangen nach unabhängigem Journalismus, nach gutem Journalismus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Verlangen, dieser Bedarf danach, nach unabhängiger Information und kritischen Fragen, dass der verschwindet, dass der abnimmt. Und so sehr, wie ich da manche Punkte verstehe, die du nennst, sehe ich aber auch nicht nur YouTube-Formate, ne, auch sowas wie Escape Collective oder irgendwelche Substack-Sachen auftauchen, dass ich schon auch ein bisschen so eine Hoffnung habe, dass sich vielleicht die Form wandelt, aber der anspruchsvolle Inhalt trotzdem irgendwie noch zu haben ist. Oder würdest du das ausschließen?
Na, das schließe ich überhaupt nicht aus. Es gibt halt, weiß ich nicht, wahrscheinlich tausende Formate, wenn man sie alle zusammenrechnet, die es da so gibt, mindestens hunderte in Deutschland, die sich da bemühen und die halt Sachen tun, wie unabhängig die alle sind, das kann ich ja gar nicht beurteilen. Ich spreche jetzt eher so über die Medien, wo ich den Einblick habe und da ist es durchaus schon so, dass es nicht mehr unabhängig ist. Also das ist völlig klar. Ja, wie man das jetzt halt betrachtet, also ich finde auch auf YouTube und auf Social-Media-Kanälen super interessante Inhalte. Guckt man oft dahinter, klar, dann gibt es da schon viele auch Kooperationen. Und ich meine, es ist halt einfach teuer, eine Reisegeschichte zu produzieren oder einen Test zu produzieren. Früher waren das bei den großen Medien die Leser, die das halt gestützt haben. Mein Bike hatte halt in seinen besten Zeiten über 100.000 Leser. Jeder hat 6 Euro ausgegeben für so ein Heft. Da kann man sich das ausrechnen, plus Werbeanzeigen. Da hatte man dann schon die Möglichkeiten, die Sachen so zu finanzieren, dass es ohne Einfluss von Marketingabteilungen war, die Berichte. Aber das ist halt schwierig geworden. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Journalist große Reisen über den Teich noch antritt mit Flügen, die halt teuer sind oder große Reisekosten ausgibt, Material und so weiter. Das läuft halt immer über Kooperation und in dem Moment, wo ich Kooperation habe, ist es schon mal nicht mehr unabhängig. Also das ist jetzt vielleicht in dem Sinne jetzt auch nicht unbedingt verwerflich, weil ich kann jetzt auch einen schönen Reisebericht mir angucken und derjenige, der den Bericht macht, der ist halt unterstützt worden von der Region oder von anderen Partnern. Da kann mich das trotzdem inspirieren. Das will ich jetzt gar nicht so verurteilen. Aber wie gesagt, das Thema Journalismus, das ist für mich halt ein Begriff, der ist halt für mich nicht weich zu kochen in irgendeiner Form. Das ist für mich völlig klar, das ist 100% Unabhängigkeit. Und das sehe ich eigentlich, also ich habe jetzt da wenig Beispiele noch dafür. Du sagst selber, dass ich hier jetzt ohne eine Gegenleistung bin. Und das stimmt. Also dieser Fahrradpodcast, so wie ich ihn kenne, dem glaube ich das sofort. Und es gibt auch noch andere, aber habe ich auch nicht gesagt, dass 100% des Journalismus irgendwie weg ist oder dass es den nicht mehr gibt. Es gibt die Formate, aber gerade die großen Medienhäuser, die funktionieren fast nur noch über solche Kooperationen und über Werbepartner und so weiter, Editorials und.
Ja, also mir ging es jetzt auch gar nicht um uns, ne, hier. Und ich verstehe auch, was du meinst. Also man muss sich natürlich auch YouTube-Kanäle und so dann genauer anschauen und sich mal einfach die Frage stellen, wo das Geld herkommt. Aber am Ende ist es das vielleicht auch, ne, dass ich das, also die Finanzierungsfrage ist einfach nicht mehr klar. So ein Uli Stanziu, der hat mir vorgeschwärmt von Zeiten, wo er extra Inhalt schaffen musste, weil er so viele Anzeigen hatte, damit das nicht ins Missverhältnis kommt. Und das war in der Zeit so, da war halt Papier der Kanal. Mhm. Bei Fahrradradio gab es damals wahrscheinlich auch noch nicht. So, und das hat sich halt gewandelt und irgendwie, ja, es ist halt die Frage, wer es bezahlt.
Also nur ein Beispiel, ich wollte schon immer den Downhill-Marathon auf Réunion fahren. Das ist eine Insel im Indischen Ozean, absolutes Traumziel. Und da gibt es ein Rennen mit Massenstart. Viele, die sich für Downhill interessieren, die kennen das Rennen, das ist legendär. Und dort hätten wir eine Einladung bekommen. Ich hätte eine Einladung bekommen von dem Fremdenverkehrsverband von dort. Die hätten die komplette Reise bezahlt, eine Woche lang mit Flugteilnahme am Rennen und so. Ich hätte nur unterschreiben müssen auf dem Formular, dass ich die Insel lobend in dem Bericht erwähne. Das habe ich nicht getan. Ich bin nicht dorthin geflogen. So war das in den guten Zeiten, sage ich jetzt mal, des Fahrradjournalismus. Und das heutzutage kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Jeder würde das ja sofort unterschreiben, um dahin zu fliegen. Und das ist das halt, was ich eben meine. Also dieser Begriff Journalismus ist für mich nochmal ein bisschen was Heiliges. Unabhängige Berichte, ja, das ist da so ein bisschen, kann man ja so oder so sehen. Und das muss ja nicht schlecht sein, wenn man da unterstützt wird bei der einen oder anderen Sache.
Ich weiß genau, was du meinst, Henry. Ich würde nur trotzdem noch sagen, dass jeder würde ich durchstreichen. Es gibt durchaus Leute, die darüber nachdenken und die sich da genau angucken und dann eher sagen so, nee, danke, das werde ich natürlich nicht unterschreiben. Aber jetzt haben wir ja einige Sachen von dir noch dazu gehört. Ich will dich da auch nicht irgendwie weiter quälen, weil ich habe dir das auch nicht angekündigt, dass wir darüber reden. Eine kleine Schleife will ich noch drehen, weil ihr macht ein Gravelbike, das entsteht mit Hilfe der Community. Die Community kann also ihre Vorstellung da mit einfließen lassen und da denke ich mir doch, naja, Henry Lesewitz gehört doch auch irgendwie zur Community. Also wie würde denn ein Gravelbike für Henry Lesewitz aussehen oder was hat ein Henry Lesewitz für ein Lieblingsgravelbike? Hat er eins?
Es fängt ja schon damit an, dass der Begriff Gravelbike ist irgendwie so schwierig. Ich habe zum Beispiel ein klassisches Crossbike, hat man früher dazu gesagt, ne? Wo man ein Cyclocross-Rennen gemacht hat. Sowas habe ich. Aber jetzt habe ich bei meinem Mountainbike habe ich jetzt einen Dropbar draufgebaut. Das hat halt 60er Reifen und einen Dropbar. Und das ist für mich momentan mein Lieblings-Gravelbike, weil mit dem kann ich dann alles machen. Ich kann Mountainbike-Strecken fahren, ich kann Langstrecken fahren, ich kann durch die Stadt fahren zum Eis essen. Also so ein Allrounder wäre es für mich. Mhm. Liegt vielleicht aber auch schon an meinem fortgeschrittenen Alter, dass ich jetzt nicht mehr so großartig bei Rennen starte. Aber ich weiß natürlich, es hat natürlich eine super Faszination, auf einem fast schwerelosen Fahrrad zu sitzen und einfach durch den Wald zu fahren, als würde man fliegen.
Ja, und so ein Allround-Ding, das ist ja auch eine sehr große Qualität. Du hast vorhin die Zeit erwähnt, in der du dich nicht nur in Journalismus irgendwie verliebt hast, sondern auch ins Biken. Kannst du dich kurz noch dran erinnern? Was ist da passiert mit dem Henry? Wo war das?
Ja, ich war ja Straßenradsportler, so Nachwuchsradsportler in der DDR, so kleiner Knirps mit 10 Jahren angefangen. Und die Mauer ist gefallen, da war ich 17. Und da hatte ich in so einem Tourheft, was in die DDR geschmuggelt wurde, zum ersten Mal ein Mountainbike gesehen. Und das war so ein Basso gewesen. Und das war eine Werbeanzeige dafür. Und da dachte ich, hey, dieses Ding, das ist der Wahnsinn, da kann man ja jetzt irgendwie, das sind ja ganz neue Welten. Und am Tag der Währungsunion habe ich mir dann halt mein erstes Mountainbike gekauft und bin dann auf dem Weg von dem Radladen das erste Mal auf dem Schotterweg abgebogen. Und das war, als würde ich einfach in so ein völlig neues Universum reinfahren. Das war so eine richtige Abenteuerwelt. Da hat sich meine ganze Welt irgendwie, die hat sich verdoppelt und verdreifacht von den Möglichkeiten her. Und das hat mich total begeistert.
Das ist auch ziemlich cool. Was der Schotterweg bis heute für eine Kraft hat. Ne? Also das ist irgendwie so eine Konstante, wo man über Konstanten bei Bedarf nach gutem Journalismus sprechen, kann man ja auch sagen, das ist irgendwie was, du bist damals abgebogen und heute wollen das Leute auch und die entwickeln dann mit euch auch noch ein neues Gravelbike. Wirst du eigentlich dir selbst eins von denen irgendwie, wirst du dir eins, wie ist das bei euch? Kriegt ihr das als Dienstwagen? Kriegst du das als Dienstwagen? Kriegst du einen Vorführer?
Ja, also Dienstwagen so unbedingt vielleicht, ja, ich weiß nicht, ich muss mal mit dem Chef reden. Also ich will natürlich unbedingt eins, also gerade weil ich das ja auch von Anfang an verfolgt habe. Und übrigens wird jeder, der das kauft, auch ein Buch bekommen, was ich schreiben darf, wo die ganze Geschichte abgebildet wird. Also so ein Bike will ich auf jeden Fall unbedingt haben, aber natürlich werden erstmal die regulären Kunden, denke ich mal, bedient werden und muss ich halt gucken, ob ich da mal irgendwie einen Slot bekomme, wo ich dann mir auch eins bestellen kann.
Ich bin gespannt, ob ich dich mal auf so einem Rad sehe. Henry Lesewitz ist, nachdem er sich irgendwo in der ehemaligen DDR auf einem Schotterweg ins Biken verliebt hat, ist er erst zur Bike gegangen, zur großen Zeitschrift, ist dort auch Chefredakteur geworden und dann ist er von der Bike zu Bike Ahead gegangen und dort ist er jetzt für Marketing zuständig und betreut da unter anderem das Projekt Superfast, ein Gravel-Bike, ein Gravel-Rahmen, der mit der Community entsteht. Und ich habe hier mit Henry ungefähr eine Stunde drüber sprechen können und ich sage vielen Dank für die offenen Worte, Henry.
Super, bin sehr gefreut, dass wir darüber sprechen konnten. Vielen Dank.
Cool, danke dir. Finde ich ziemlich interessant, dass da Carbonrahmen gleich bei Würzburg entstehen und dass man Publikum und potenzielle Kundschaft so in diese Entwicklung einbinden kann. Ich werde mir dieses Superfast sicher genau anschauen, wenn es dann fertig ist. Und natürlich finde ich auch spannend, was Henry mit all seiner Erfahrung über die Entwicklung der Fahrradmedien zu sagen hat. Und ich muss da noch kurz was präzisieren, denn ich habe im Gespräch gesagt, dass es immer gut ist, sich anzuschauen, wo das Geld herkommt. Und nach ein bisschen Nachdenken darüber muss ich sagen, ich meine eigentlich noch was anderes. Ich finde vor allem interessant und halte das für ein wichtiges Kriterium im Journalismus, welchen Einfluss dieses Geld auf die konkreten Inhalte hat. Darum geht's eigentlich im Kern, glaube ich. Und für diesen Podcast kann ich sagen, haben wir hier auch schon mal gesagt, hier hat sich noch niemand einkaufen können und es bekommt auch niemand irgendwelche Dateien zur Abnahme. Und das wird ganz sicher auch so bleiben. Und ich habe auch schon mal gesagt, dass es da zwischen Christian und mir noch nie eine Diskussion gebraucht hat. Und diesen Kreis, den kann ich auch noch erweitern. Das gilt natürlich alles auch für unseren Kollegen Jens. Auch darum ist er hier von Anfang an mit dabei. Henrys Erfahrungen, die machen mich auf jeden Fall nachdenklich und ich finde es richtig und wichtig, darüber zu sprechen. Und gleichzeitig liegt mir auch am Herzen zu differenzieren und Kritik nicht misszuverstehen. Denn ich glaube, das passiert manchmal. Es geht in meinen Augen nicht darum, Medien grundsätzlich zu misstrauen, sondern eher darum zu schauen, wer wie arbeitet und die Leute, die das unter Einhaltung guter und wichtiger Standards tun, zu unterstützen und denen vielleicht ab und zu auch zu sagen, dass man ihre Arbeit schätzt und man kann die natürlich auch finanziell supporten. Denn da bin ich mir sicher, kritische Medien, die machen den Gegenstand besser, um den sie sich kümmern und das gilt bekanntlich für Gravelbikes und alle anderen wichtigen Themen auch. Dieses Veits Höchheim übrigens, in dem die Gravelbikes von Bike Ahead entstehen, das seht ihr auch von einer Eisenbahnbrücke. Wenn ihr auf der ICE-Strecke zwischen Fulda und Würzburg unterwegs seid, ist es das Dorf, das ihr von der letzten Brücke kurz vor Würzburg im Osten liegen seht. Diese Parallele zum Mohnfeld bei Freiburg, die ist mir tatsächlich erst während des Schreibens dieser Moderation aufgefallen und ich fühle mich mal wieder bestätigt. Der Zufall ist ein machtvolles Werkzeug. Er bringt mir immer wieder Spaß und Überraschung und ich hoffe, es geht so weiter. Keine Überraschung wird der Erscheinungstermin der nächsten Ausgabe dieses kulinarischen Pflanzenpodcasts mit Fahrradinhalten drin. Wir sind da ganz stabil unterwegs und schicken jeden Freitag eine neue Ausgabe raus. Am 9. Mai ist es wieder soweit und dann ist aller Voraussicht nach auch Christian wieder mit an Bord. Ihr erreicht uns bis dahin per Mail an antritt@detektor.fm, unter antritt.podcast bei Instagram und auch auf Mastodon. Und ich wünsche euch bis dahin eine richtig gute Fahrt und ein paar richtig schöne Farben auf dem Weg durch die Landschaft. Und vielleicht springt ja sogar ein Eis raus. Lasst es euch schmecken, macht's gut und bis bald. Ciao. Plans, nah, nah, nah. I don't get
Junior, yeah, yeah, yeah. It's sun in your gut, your skin in your blood, your chicken in your car, wow, wow. Looking dangerous, I'm dangerous, I'm looking at your I'm impatient, I'm a patient, and I pinch you all in blood. Entertainment, no taming, I'ma spit you all like blood. You don't get me, I'm a wow, 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 wow. Send me straight to hell, see if I give a f-